Wenn man mal so wirklich in sich geht und fragt, warum schiebe ich eigentlich auf, kommt halt oft heraus, dass ich, wenn ich dann anfange, mich irgendwie ganz unsicher mit der Sache fühle und mich deshalb eben unangenehm fühle oder unangenehme Gefühle habe und diese eben vermeiden möchte. Ich bin heute nicht in der richtigen Stimmung, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das sind ja in der Regel auch Gründe, die ich verbalisieren kann.
Moin, das ist Potschnack. Der Podcast der Zentralen Studienberatung der Universität Vechta. Lernt uns kennen und erfahrt, wie ihr euch im Uni-Alltag besser zurechtfinden könnt.
Ja, moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Potschnack, dem Podcast der Zentralen Studienberatung der Uni Vechta. Ich bin Attila Kornel-Makula und ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Folge. Ich bin Mitarbeiter in der Zentralen Studienberatung und im Projekt Vibes. Und heute zu Gast habe ich meine Kollegin Astrid Rabe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und hallo an alle ZuhörerInnen.
Ja, schön, dass du da bist. Und Astrid ist heute als Gast bei uns zum Thema Aufgeschoben ist aufgeschoben mit der Lernberatung gegen die Aufschieberitis. Und wenn ihr unseren Podcast schon kennt, dann habt ihr Astrid Rabe ja auch schon kennengelernt. In der Folge zum Studienstart rund um die Auftakttage. Astrid Rabe hat uns schon erklärt, wie wir mit Ängsten, Unsicherheiten umgehen können und wie wir Ziele formulieren können, die auch in unserer Hand liegen können. Heute geht es aber konkret um das Thema Aufschieberitis. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und für das Gespräch zur Verfügung stehst.
Gerne.
Hast du Lust, zum Einstieg eine kleine Runde Kaffee oder Tee zu spielen?
Können wir gerne machen.
Super. Ich nenne immer zwei Begriffe und du antwortest einfach spontan aus dem Bauch heraus. Ja, die Frage, lieber Kaffee oder Tee?
Tee, auf jeden Fall.
Sehr gut. Strandurlaub oder Gebirge?
Dann würde ich doch den Strand bevorzugen.
Ist ja auch nicht so weit weg von Vechta, naja.
Genau.
Ein bisschen. Lieber Fahrrad oder Auto?
Fahrrad auf jeden Fall. Ich habe gar kein Auto.
Kann ich zustimmen, finde ich auch sehr sympathisch. Sowohl in Vechta als auch Münster kommt man ja überall hin mit dem Fahrrad. Popmusik oder Klassik?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, vielleicht so ein Mix.
Okay, Crossover. Und die letzte Frage, um auch ein bisschen zum heutigen Thema zu kommen. Selbst erledigen oder delegieren?
Selbst erledigen.
Das habe ich mir fast schon gedacht. Und damit würde ich tatsächlich zu unserem ersten Themenblock kommen und einfach mal dich fragen wollen, was ist eigentlich Aufschieberitis?
Ja, also Aufschieberitis ist normalerweise, wenn ich vermeide, etwas zu tun oder mit etwas anzufangen, was ich eigentlich relativ zeitnah erledigen sollte. Und dabei ist mir eigentlich in der Regel schon bewusst, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich immer wieder etwas aufschiebe. Aber trotzdem ist es in dem Moment halt doch besser für mich oder angenehmer, wenn ich etwas aufschiebe. Und typischerweise gehen dann so, also was man auch Ersatzhandlungen nennt, damit einher. Also dass ich mir sage, ich muss jetzt erstmal das Bad putzen oder die Küche aufräumen. Also solche Dinge, die ich unbedingt eben vorher machen muss oder zumindest mir einbilde, dass ich sie vorher machen muss. Und es geht eben auch oft einher mit Gedanken wie, ich bin heute nicht in der richtigen Stimmung oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder unter Druck arbeite ich sowieso viel besser und morgen fange ich bestimmt an.
Das ist sehr spannend. Das heißt, die Ursachen scheinen sehr vielfältig zu sein, oder?
Ja, die sind vielfältig, aber man kann auch sagen, dass das sozusagen so ein paar Grundmotive sind. Ein Hauptmotiv ist eben, dass ich sozusagen unangenehme, vielleicht sogar bedrohliche Gefühle vermeiden möchte. Das mag sich jetzt erstmal widersinnig anzuhören, weil ich mich natürlich auch schlecht fühle, wenn ich immer verschiebe. Aber wenn man mal so wirklich in sich geht und fragt, warum schiebe ich eigentlich auf, kommt halt oft heraus, dass ich, wenn ich dann anfange, mich irgendwie ganz unsicher mit der Sache fühle und mich deshalb eben unangenehm fühle oder unangenehme Gefühle habe und diese eben vermeiden möchte. Ein weiterer Grund kann auch sein, dass ich sehr hohe Ansprüche an mich habe, dass ich etwas perfekt machen muss. Und wenn ich dann anfange, dann merke ich eventuell, ich verstehe den Text ja eigentlich gar nicht so leicht. Oder ich muss ja wirklich Arbeit da reinstecken, wenn ich eine gute Einleitung schreiben will. Und dass ich sozusagen an meinen eigenen Ansprüchen dann scheitere oder Angst habe zu scheitern. Und wenn wir sehr tief gehen, auch eine Ursache sein kann, ist meine Motivation für das Thema oder für die Sache. Also das kann dann wirklich so gravierende Dinge umfassen wie, eigentlich will ich gar nicht studieren, ich möchte viel lieber eine Ausbildung machen. Oder zum Beispiel bei einer Abschlussarbeit, ich habe eigentlich Angst davor, fertig zu werden, weil was kommt denn dann? Also das können auch Ursachen sein, aber die sind natürlich auf einer sehr, wie soll ich sagen, sehr tiefen Ebene.
Das ist sehr spannend, auch dass du zeigst, wie vielfältig dieser Begriff eigentlich ist. Denn ich vermute mal, die meisten, die jetzt zuhören, denken eher an diese Momente, da ist ein Referat, ich bin nicht begeistert von dem Thema, aber ich muss es jetzt machen. Und dass man da vielleicht lieber diverse Videoportale schaut und dann die Zeit ein bisschen mehr genießt, statt sich vorzubereiten. Was du aber sagst, ist natürlich auch absolut berechtigt. Also wenn sich diese Momente häufen und es ist nicht nur ein Referat, sondern es ist ein ganzes Modul, es ist vielleicht mein ganzes Fach, an dem ich Zweifel hege, dass das zu einem Zweifel am Studium führen könnte. Da können wir ja schon Werbung machen. Meldet euch auf jeden Fall bei uns in der zentralen Studienberatung, bevor ihr abbrecht, definitiv. Heute geht es ja ein bisschen um diesen ersten Schritt, also dieses, ja, ich habe wenig Lust. Und ich glaube, das können wir beide auch so aus Erfahrung sagen, es gibt immer Themen, die einem mehr liegen als andere. Und genau. Das ist im Studium natürlich auch so.
Diese Ursachen, die ich jetzt genannt habe, die sind auf einer relativ tiefen Ebene und die sind einem oft auch gar nicht bewusst. Ich meine, wenn ich das Aufschieben quasi auf dieser Ebene angehen will, dann muss ich mich schon sehr mit mir selbst beschäftigen. Aber wir können das natürlich auf eine andere Ebene heben. Also sozusagen nicht die Ursachen, sondern erstmal, ich sag jetzt mal Gründe, die ich oben eben auch schon genannt habe. Also dieses, ich bin heute nicht in der richtigen Stimmung, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das sind ja in der Regel auch Gründe, die ich verbalisieren kann. Also wenn ich nachfrage, werden die meisten ja so etwas sagen wie, ich kann sowieso unter Druck am besten arbeiten oder ich bin nicht in der richtigen Stimmung oder ich denke, ich kann das alles nicht und so weiter. Also das sind ja die Dinge, die ich dann auch verbalisieren kann und über die ich dann auch sprechen kann und nachdenken. Man muss sich dann selber fragen, warum lasse ich mich jetzt ablenken? Und dann, wie gesagt, das ist auch meine Erfahrung von Workshops und so weiter, wo ich dann auch frage, dass dann immer kommt, ja, dieses Gefühl, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, kommt halt sehr oft. Und ich schaffe das alles nicht, ich kann das nicht, kommt sehr oft. Und dann eben auch dieses so, ich bin heute nicht in der richtigen Stimmung. Und dann so quasi als Ausrede, ich kann ja sowieso am besten unter Druck arbeiten. Also ich muss erstmal warten, bis es wirklich dringend wird. Und dann lasse ich mich natürlich gerne ablenken.
Ja, das ist spannend. Genau, dieser Druck von außen und manchmal auch die Abgabefristen können einen beflügeln, aber empfehlenswerter ist es natürlich, vorher das so zu planen, dass ich gar nicht in diesen Stress hineinkomme.
Genau. Und gerade auch so versuchen, das eben auszuhebeln, auch dieses unter Druck arbeiten, also bis zu einem gewissen Grad, ja klar, kann man Druck auch aushalten und ist vielleicht auch positiv, aber wenn der Druck eben so groß wird, dass ich wie soll ich sagen? Also bei mir würde ich immer sagen, wenn sozusagen mein Gehirn anfängt, sich selbst zu verdauen und nur noch im Kreis läuft, dann ist das definitiv kein positiver Druck mehr. Und dann kann ich eben nicht mehr denken. Und dann muss ich versuchen, das im Vorfeld so zu planen, dass ich nicht in diese Situation eben gerate, wo ich nicht mehr nachdenken kann. Ne?
Ja, genau. Würdest du aus Erfahrung sagen oder aus dem Gefühl, hat das zugenommen, dass Ablenkungen zum Beispiel jetzt auch durch digitale Medien, durch Mailverkehr, der ja auch viel, viel mehr geworden ist in den letzten Jahren, hat das zugenommen oder gab es diese Ablenkungen auch vorher schon?
Also mir fallen jetzt keine Studien oder Belege dazu ein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich viel mehr Möglichkeiten der Ablenkung gibt durch die ganzen Social Media und so weiter, Filme gucken und so weiter. Das denke ich schon.
Ja, und Studierende erzählen uns ja auch immer, dass auch in StudIP, was ja hier in Vechta benutzt wird, viele Ankündigungen geschaltet werden. Dann gibt es noch die E-Mails, dann bekomme ich vielleicht noch eine WhatsApp oder sonstige Nachricht. Mhm. Was wäre denn, um da nochmal so auf mögliche Optionen einzugehen, was wäre denn so der erste kleinste Schritt, den ich machen kann, wenn ich das Gefühl habe, es gibt so viel Ablenkung, es gibt so viel, was ich viel lieber mache, oh Mist, ich kann gar nicht meine Referate, meine Seminare vernünftig unter der Woche organisieren. Was wäre so ein erster kleiner Schritt?
Also ganz allgemein natürlich ein Zeitmanagement, ne? Also dass man wirklich plant, wann habe ich Zeit fürs Lernen, welche Zeit am Tag reserviere ich fürs Lernen, für meine Referate, fürs Studium und so weiter. Und dann kommen natürlich noch so unterstützende Sachen dazu, dass man eben das Handy weglegt, also ausschaltet oder weglegt. Oder dass man in diesen Zeitplan, wenn man dann so einen Tag plant, ganz bewusst Zeiten mit einplant, wo ich halt meine E-Mails lese. Oder also Social Media wäre, also wenn ich mit Freunden chatte oder so, das würde ja dann auch in die Kategorie Freizeit fallen, dass ich das halt in diese Zeit schiebe.
Das Thema E-Mails finde ich persönlich ganz spannend, weil ich früher dazu tendiert habe, permanent mein E-Mail-Postfach offen zu haben. Dann habe ich was für die Uni gemacht, für die Arbeit und hatte immer so ein Auge auf mein E-Mail-Postfach und habe dann gemerkt, oh, irgendwie kostet das ganz schön viel Aufmerksamkeit. Und bei mir ist es so, dass ich mir am Tag so 3 bis 4 Zeitpunkte nehme, wo ich mal ganz bewusst gucke, was ist jetzt im E-Mail-Postfach.
Genau.
Die 5 Minuten nehme ich mir und dann mache ich das aber auch zu. Würdest du sagen, das ist ein gutes Vorgehen auch fürs Studium?
Auf jeden Fall. Also das wäre auch das, was ich empfehlen würde, dass ich halt in meinem Zeitplan oder in meinem Tagesplan eben Zeit einplane und 3-4 Mal am Tag ist ja auch gut, dann verpasst man auch nichts. Wo ich sage, okay, diese Zeit ist für E-Mails reserviert und da beschäftige ich mich halt damit, dann habe ich das auf. Und in der Zeit von, weiß ich nicht, 2 bis 4 oder 5, da widme ich mich wirklich nur meinem Studium und lese, lerne, schreibe, was auch immer.
Dann hat man wahrscheinlich auch weniger das Gefühl, ich schiebe etwas auf, sondern wenn ich mich jetzt um was anderes kümmere, weiß ich ja, nachher sind die E-Mails dran, die Freunde sind auf jeden Fall danach auch dran, so sozusagen vorzugehen.
Also das wäre dann ja auch nicht aufschieben. Also wenn ich genau plane, ich mache dann oder ich habe in der und der Zeit meine Lernzeit, wo ich eben wo es ums Studium geht. Und in der und der Zeit habe ich meine Freizeit, in der und der Zeit kümmere ich mich um meine Mails. Da könnte man ja auch noch gucken, meine sozusagen dienstlichen Mails, also die Mails, die irgendwie mit dem Studium zusammenhängen, dass man das nochmal trennt, aber da muss man gucken. Also das wäre dann ja nicht aufschieben, das ist dann ja wirklich ein Plan. Man muss sich da nur dran halten.
Gut, dass du das sagst, genau. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, idealtypisch wäre so ein Plan. Aber wie ist das so in der Praxis? Also muss ich so einem Plan immer 100% folgen? Erstelle ich diesen Plan und dann halte ich mich dann immer daran? Oder gibt es da auch eine gewisse Flexibilität im Umgang?
Also ich denke, es sollte auf jeden Fall eine gewisse Flexibilität geben. Also erstmal kann was dazwischen kommen, das wissen wir alle. Und dann kann ich mich natürlich auch in der Zeit verschätzen. Und deshalb ist ja auch, also man sagt ja auch, oder Zeitmanagement-ExpertInnen sagen ja auch, man soll maximal 60 bis 70% der Zeit verplanen, die man eben zur Verfügung hat, und 30 bis 40% als Pufferzeit mit einplanen. Wie gesagt, es kann ja immer was dazwischen kommen und man kann sich halt auch verschätzen in der Zeit. Und es ist auf jeden Fall gut, die Dinge, die ich zu erledigen habe, aufzuschreiben und so eine Art To-Do-Liste anzufertigen. Und damit man eben auch keine Aufgaben vergisst, damit alle Aufgaben schon einmal aufgeschrieben sind. Das erhöht dann auch wieder die Motivation. Also es hängt ja alles zusammen sozusagen miteinander. Wenn die Aufgaben erstmal so vor mir stehen, dann kann ich sie ja auch nicht einfach ignorieren. Also ich weiß es von mir zum Beispiel, ich schreibe schon sehr lange alle Aufgaben immer auf und ich habe jetzt, das ist noch, eigentlich noch gar nicht so lange her, vielleicht so seit einem Jahr, bemerkt, dass wenn ich unangenehme Aufgaben habe, dass ich die einfach nicht aufschreibe und so versuche, die zu umgehen. Und daran, denke ich, sieht man auch, dass so das Aufschreiben eben schon einen gewissen Effekt hat, ne?
Das ist ein schönes Bild. Mir geht das ähnlich. Ich schreibe tatsächlich dann auch die Dinge auf dem Zettel mit Stift. Aber viele Studierende, die uns jetzt zuhören, werden vielleicht sagen, was, die schreiben noch mit Zettel und Stift. Es geht natürlich auch, das digital aufzuschreiben. Es gibt da viele Tools, ob ihr euch einfach eine Textdatei nehmt oder einen Editor oder irgendein einfaches Schreibprogramm. Ihr könnt natürlich auch komplexere Programme euch mit To-Do-Listen befüllen und so weiter. Aber wie du gesagt hast, dieser Moment, wo ich mich hinsetze und ich muss es einmal aufschreiben, ich glaube, das ist das Wichtige, was auch hilfreich ist.
Genau, und das kann man ja auch schon am Abend davor machen. Dann brauche ich mir abends keinen Kopf mehr zu machen, dass ich irgendwas vergesse, kann beruhigt ins Bett gehen und am nächsten Morgen stehen die Aufgaben halt da.
Ja, und es ist ja auch etwas sehr Befriedigendes, wenn man etwas abhaken kann.
Genau, und auf jeden Fall.
Es gibt dann die schönen Dinge, die man abhakt und es ist ja auch okay, 10 kleine Dinge abzuhaken und dann hat man die eine Sache, die würde ich jetzt aufschieben, die mache ich jetzt nicht so gerne, aber sich damit auseinanderzusetzen, die zu erledigen und dann das Häkchen zu setzen.
Auf jeden Fall und also das Ganze, also es gibt ja so eine Zeitmanagement-Methode, die Alpen-Methode. Die Alpen-Methode hat mit den Alpen eigentlich nichts zu tun.
Aber das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja.
die einzelnen Buchstaben stehen halt für bestimmte Aktivitäten, die wir zum Teil auch schon genannt haben. Und man kann sich das halt ganz gut merken mit dieser Assoziation Alpen halt. Und das Erste, das A steht ja auch für Aufgaben aufschreiben. Also das, darüber haben wir ja jetzt schon gesprochen. Das heißt, die Aufgaben eben wirklich aufzuschreiben. Und da muss man halt auch so ein bisschen gucken, wie kleinteilig man da vorgeht. Also da ist es vielleicht nicht so ratsam, einfach zu schreiben, heute fange ich mit der Hausarbeit an, sondern wirklich konkrete Schritte, die ich, wie du schon sagtest, eben dann auch abhaken kann. Und der zweite Buchstabe L steht für Länge schätzen. Und das ist überhaupt kein trivialer Punkt, weil Studien auch gezeigt haben, dass wir die Länge oder die Zeit, die wir für einzelne Aufgaben schätzen, dass wir das regelmäßig falsch einschätzen und zwar leider in die Richtung, dass wir zu wenig Zeit einplanen.
Ach so.
Und das passiert laut den Studien sogar, wenn wir die Aktivitäten auch schon mal ausgeführt haben. So im Nachhinein hat man dann das Gefühl, das ging eigentlich alles viel schneller. Und insofern ist dieses Länge-Schätzen, also wie viel Zeit brauche ich für die einzelnen Aufgaben, auch wichtig. Und dann kommt nämlich das P und P steht für Pufferzeit. Das hatten wir ja eben auch schon besprochen, ja. Also diese 60-40 oder 70-30 Regel. Und genau, und jetzt komme ich zu dem, was du auch schon angesprochen hast, mit dem Abhaken. Das E steht nämlich für Entscheidungen treffen, und zwar die Entscheidung darüber, wie ich die Aufgaben priorisiere. Und da auf sich selber achten, was für ein günstiger ist, nämlich erst so eine kleinere Aufgaben, die nicht so viel Zeit erfordern, vielleicht nicht so viel Konzentration, dass man davon zuerst einige erledigt, weil ich dann eben schon welche abgehakt habe. Oder eben, dass ich sage, nee, ich mache zuerst eine relativ umfangreiche, eine schwierige Aufgabe und dann habe ich schon mal so einen großen Batzen weg. Also das wäre sowas, was auch unter dem Titel Eat the Frog bekannt ist. Also wie gesagt, da muss man gucken, was für einen selbst besser ist. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das kann sich auch von Tag zu Tag ändern oder unterschiedlich sein. Also manchmal braucht man irgendwie, dass man schon mal zwei Dinge abhakt, bevor man etwas Größeres angeht.
Meine To-Do-Liste, Schritt 1, lege eine To-Do-Liste an. Kann man abhaken. Ja.
Und das N steht nämlich für Nachkontrolle. Das heißt, ich gucke am Ende immer noch mal, wie war denn meine Planung? Hat das eigentlich alles geklappt? Also nochmal zu gucken, habe ich die Länge richtig geschätzt? Habe ich die Aufgaben kleinteilig oder grobteilig, je nachdem, genug aufgeschrieben und so weiter? War genug Pufferzeit dabei?
Die Alpenmethode, das klingt wirklich sehr spannend und ich hoffe, alle Studierenden haben sich das jetzt schon mal mitgeschrieben. Also schreibt euch oder malt euch einen kleinen Berg auf und da könnt ihr ja mal selbst jetzt überlegen, wo stehe ich gerade und wo habe ich selber vielleicht auch Schwierigkeiten, mich zu motivieren oder die Länge einzuschätzen, wie du gesagt hast. Das ist ein sehr spannendes Phänomen, was ich auch kenne und was, glaube ich, jeder auch kennt. Würdest du dabei sagen, dass Checklisten oder To-Do-Listen grundsätzlich hilfreich sein können im Umgang mit Zeitmanagement, aber auch mit dem Einhalten von Fristen oder so?
Also auf jeden Fall. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen, weil man muss sich ja auch erstmal so einen Überblick verschaffen, also gerade wenn man so langfristiger plant und sich auf Prüfungen vorbereitet, wie viel Zeit habe ich überhaupt zur Verfügung? Also ich meine, ich habe ja das Gefühl, wenn ich, weiß ich jetzt nicht, im Januar ein Referat halte, oh, da habe ich noch ganz viel Zeit. Aber man muss natürlich bedenken, es kommt Weihnachten dazwischen und es gibt ja immer so Zeiten, wo ich eigentlich schon zum Zeitpunkt der Planung weiß, dass ich gar keine Zeit haben werde zum Lernen. Und es ist natürlich auch immer wichtig, Pausen oder freie Tage mit einzuplanen. Und das heißt, man verschafft sich erstmal so einen Überblick, wie viel Zeit man überhaupt fürs Lernen hat. Und dann natürlich einen Plan zu erstellen, wie sehen die einzelnen Schritte aus. Weil wenn ich mir jetzt sage, okay, morgen fange ich an mit meiner Hausarbeit, dann ist das ja wie so ein Berg, der vor mir steht. Und ich denke, oh mein Gott, wie soll ich das bloß schaffen, da bis auf den Gipfel? Wenn ich aber jetzt sage, okay, ich mache erstmal die Etappe bis zur Hütte und dann die nächste Etappe, dann zerlege ich das quasi in kleinere Schritte, die ich dann auch mit Daten versehe, also sage, bis dann und dann muss ich das halt erledigt haben. Dann wird das Ganze handhabbarer. Und das wiederum stärkt natürlich auch meine Motivation.
Das klingt alles sehr einfach, aber auch wirklich sehr motivierend. Ist auch sehr schön, dass du das noch gesagt hast, dass Pausen machen wichtig ist. Denn aus Erfahrung, in dem Moment, wo ich eh schon das Gefühl habe, oh, ich schiebe Dinge auf, das heißt, ich habe dann vielleicht ein schlechtes Gewissen, ich komme den Dingen nicht nach, ich kann das nicht erfüllen, erscheint es vielen ja erstmal als nicht vorstellbar, jetzt auch noch Pause zu machen, weil wenn ich eh schon zu wenig Zeit habe, wieso, wo nehme ich die Zeit für die Pause her? Aber da stimme ich dir genau zu, dass es dann wichtig ist, den Schritt zurückzugehen, diese Perspektive vielleicht von oben, ne? Du hast das Bild des Berges so schön aufgemacht, vielleicht auch mal zu überlegen, ich bin in einem Flugzeug über diesem Berg und kann in aller Ruhe einfach mal kurz gucken, diese Hütte, die du gesagt hast, das kleine Ziel, im Hintergrund auch den Gipfel zu sehen, aber der Gipfel ist erst hinter kleineren Zielen sozusagen. Das finde ich immer ganz hilfreich, um dann auch sich selber die Pause zu gönnen und zu sagen, okay, ich fliege jetzt hier auf meiner Wolke oder im Flugzeug und jetzt geht's wieder zurück auf Hütte Nummer 2 zum Beispiel.
Ja.
Um in dem Bild mal zu bleiben.
Die Pausen und auch die freien Tage, ja, das ist wirklich kein Luxus, sondern das braucht man, weil, also man weiß aus der Neurologie oder Gehirnforschung auch, dass die Dinge, die ich lese, mit denen ich mich beschäftige, die arbeiten ja im Gehirn auch weiter, selbst wenn ich nicht aktiv daran denke. Und diese Zeit braucht das Gehirn eben auch. Und allein aus diesem Grunde ist es halt einfach wichtig, ab und zu Pausen einzulegen und auch, wie gesagt, sich wirklich vorzunehmen, an dem und dem Tag mache ich in der Woche frei, ein oder zwei Tage. Und dieses Pausen einhalten sollte man halt selbst dann machen, wenn man wirklich nur noch wenig Zeit hat. Also wenn ich sozusagen doch mal in die Situation komme, auf den letzten Drücker quasi etwas vorzubereiten, trotzdem nicht bis zur völligen Erschöpfung, sondern auch da noch Pausen einzuplanen.
Ja, ganz wichtig, ja, weil keiner von uns möchte, dass die Studierenden vollkommen fertig sind oder ausgelaugt, genau. Sondern die Studienzeit soll ja eine Zeit sein, wo ich lerne, meine Zeit zu managen, auch mit Motivation umzugehen, aber vor allem, genau wie du sagst, meine Gesundheit auch zu pflegen. Weil jetzt, wenn ich jung bin, habe ich noch viel Gesundheit, vielleicht achte ich da noch nicht so drauf, aber je eher ihr anfangt, zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, desto mehr habe ich für meine Gesundheit. Und genau, gut, dass du das sagst. Für mich ist das dann immer, um daran anzuknüpfen, so eine Verbindung von Körper und Geist. Also wir hatten ja auch eine Folge zu gesunden Studieren, die kann man ja ganz leicht nochmal in Ruhe nachhören. In dem Zusammenhang würde ich halt nochmal dafür appellieren, einfach auch mal einen kleinen Spaziergang zu machen. Nicht nur zu sitzen, sondern du hast es ja gesagt, die Informationen werden im Körper, im Geist, die arbeiten weiter, wenn ich schlafe oder auch während ich das gar nicht merke. Und dass wir so eine Sitz- und Steh-Bewegungsdynamik haben über den Tag. Und das können ja ganz kleine Pausen sein, sich mal strecken, genau. Lockern, einen Schluck Wasser trinken. Das ist vielleicht etwas, was wir heute auch so mitgeben können, dass auch wenn ich Dinge aufschiebe und ein bisschen mit meiner eigenen Motivation zu kämpfen habe, dass ich mir diese Pause nicht nur gönnen sollte, sondern dass die ganz wichtig ist, wie du sagst.
Auf jeden Fall. Und es wird ja auch empfohlen, in den Pausen eben etwas anderes zu machen, eine andere Aktivität, als die, die ich während der Lernzeit halt mache. Also wenn ich halt gerade einen Aufsatz oder ein Buch oder was auch immer lese und mich dann in der Pause hinsetze und auch noch eine Zeitung lese oder so etwas, dann ist das weit weniger erholsam, als wenn ich eben, wie du sagtest, einen Spaziergang mache oder ein paar Übungen zur Entspannung oder zur Lockerung.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Heute in der Folge haben wir gelernt, dass Aufschieben nichts Seltsames ist, sondern uns alle irgendwie auch betrifft. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, ich schiebe etwas auf, ich leide an der sogenannten Aufschieberitis, dann ist das kein Grund zur Sorge, aber es ist ein guter Grund, sich mal mit der eigenen Motivation auseinanderzusetzen, mit Zeitmanagement und das erstmal zu beobachten. Wir haben auch viel erfahren über Ablenkungen, die von innen und von außen kommen können und haben von Astrid Rabe ganz tolle Tipps bekommen von der Alpenmethode und den Umgang mit dem eigenen Zeitmanagement. Pause machen ist wichtig, haben wir erfahren. Das Pause machen darf nicht dazu führen, dass ich Dinge aus dem Blick verliere. Aber um bei diesem Bild des Berges zu bleiben, wenn ihr eure Aufgaben als Berg seht, dann achtet nicht so sehr, wenn ich dich richtig verstanden habe, auf die große Spitze auf den Hügel, sondern sucht die kleinen Etappen zur Motivation. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war ein wunderbares Gespräch und euch allen wünschen wir einen angenehmen Tag, ganz viel Motivation. Wenn die Motivation mal nachlässt, dann kommt in den Austausch, sucht euch Kommilitoninnen, damit ihr das Gefühl habt, hey, das geht nicht nur mir so, das ist im Studium einfach ganz verbreitet und wenn ihr da nicht weiterkommt, dann meldet euch sehr gerne in der zentralen Studienberatung. Und bis dahin, alles Gute.
Okay, und von mir auch. Ich danke nochmal für die Einladung und wünsche Ihnen auch alles Gute.
Das war Potschnack. In der heutigen Episode haben Astrid Rabe und Attila Kornel-Makula über die Aufschieberitis gesprochen. Wir hoffen, dass euch die Tipps und Anregungen helfen, wenn ihr auch schon mal Dinge auf die lange Bank schiebt. Wir freuen uns, wenn euch das Angebot gefällt. Anmerkungen und konstruktive Kritik nehmen wir wie immer gerne an. Ihr findet uns zum Beispiel bei Instagram, dort unter zsb.unifechter oder schickt uns doch eine E-Mail an zsb@uni-fechter.de. In der kommenden Episode geht es um Prüfungen. Dann könnt ihr wieder Marina Hummel und Imke Kimpel hören. Ihr Thema ist dann Alarmstufe Prüfungsphase. Also, klickt wieder rein, wenn es heißt Moin, hier ist Potschnack, der Podcast der ZSB der Uni-Fechter.